Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn. Ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Frau Reuschenbach, wenn ich momentan die sozialen Medien aufmache, dann kriege ich da immer mehr Fotos von Schnelltests mit zwei Strichen zu sehen. Und dann gucke ich mir das nicht so lange an. Meistens mache ich die App sehr schnell wieder zu. Wie geht es Ihnen da gerade mit der Situation?
Ja, leider tatsächlich ganz ähnlich. Also wir merken auch im Jahr 2, die Pandemie hat uns total im Griff und ist immer noch ein ja wirklich tagesfüllendes und auch medienfüllendes Thema. Und ja, die Einschläge kommen näher, kann man sagen. Also ich bin bis dato auch nicht erkrankt, aber habe auch immer mehr Menschen um mich rum, die jetzt mit der Omikron-Welle tatsächlich dann doch auch erkrankt sind.
Wir besprechen heute die Themen des Tages. Da kommen wir an Corona nicht vorbei. Wir gucken aber auch auf andere Themen. Jetzt gleich zum Beispiel auf den digitalen Parteitag der Grünen. Schön, dass Sie dabei sind. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach ist mein Gast in dieser Stunde. Wir schauen gemeinsam, was der Tag bereithält an Themen. Und die Grünen ordnen sich neu. Dadurch, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck ja MinisterInnen geworden sind, brauchen sie eine neue Führung. Und die Parteilinke Ricarda Lang und der als Realo geltende Omid Nuripur, die ja, gelten sozusagen als gesetzt. Der Spiegel schreibt heute Bye-bye Habeck. Was passt denn da aus Ihrer Sicht als Gegenstück, Julia Reuschenbach? Hello Langipur oder sowas?
Ja, also wenn man es denn in solche sprachlichen besonderen Formen gießen will, dann könnte man das machen, in der Tat. Aber ich würde sagen, vor allen Dingen sehen wir natürlich jetzt mit Spannung darauf, ob Omid Nuripur und Ricarda Lang tatsächlich auch ein solches Tandem bilden werden, wie wir es über lange, weite Strecken bei Robert Habeck und Annalena Baerbock gesehen haben. Oh. Ein doch in der Zusammensetzung jetzt heterogenes Duo, also eine sehr junge, neue, im Bundestag vertretene Abgeordnete und einen sehr erfahrenen Politiker auf der anderen Seite. Das wird spannend zu sein, zu sehen, wie die beiden dann sich zur Partei verhalten.
Und der digitale Parteitag geht heute Nachmittag los, ab 17 Uhr. Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet das für uns. Frau Büsker, der Wahlkampfslogan der Grünen war ja bereit, wenn ihr es seid. Da könnte man ja auch rauslesen, wir beide, so heterogen wir sind, wir haben es ja gerade gehört von Frau Reuschenbach, wir beide sind bereit, die Partei zu führen, wenn ihr als Partei auch mitmacht. In welchem Zustand, so nenne ich es jetzt mal, sind denn die Grünen als Partei, die Ricarda Lang und Omid Nuripur jetzt voraussichtlich übernehmen werden? Sind da viele Konflikte, die die beiden da mit übernehmen?
Ich bin nicht ganz sicher, ob Konflikte unbedingt das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall ist der Aufgabenzettel ziemlich lang. Da steht natürlich nochmal die Aufarbeitung des Wahlkampfes an, der ja mit einem historisch guten Ergebnis zu Ende gegangen ist, aber in der Wahrnehmung vieler Mitglieder eben auch besser hätte laufen können. Wenn man da mit den Grünen so ein bisschen spricht, dann hört man da teilweise schon viel Groll und auch sehr konkrete Vorstellungen, was schlecht gelaufen ist. Und ich glaube, da besteht ein Redebedürfnis, das man irgendwie aufarbeiten muss. Außerdem muss man auf jeden Fall die Parteistrukturen anpassen. Die Partei ist sehr groß geworden, mehr als 120.000 Mitglieder inzwischen. Seit 2017 hat man sich verdoppelt. Dafür braucht man schlichtweg neue Strukturen. Deshalb stehen jetzt ja auch Satzungsänderungen an, die höhere Quoren voraussetzen, etwa um Anträge bei den Parteitagen einbringen zu können. Und das ist durchaus problematisch für so eine basisorientierte Partei wie die Grünen. Da das richtige Gleichgewicht auch zwischen funktionierenden Strukturen, aber der gleichzeitigen Einbindung der Basis hinzubekommen. Und wenn ich das noch anfügen darf, die vielleicht größte Aufgabe wird sein, die Regierungsarbeit immer wieder auch der eigenen Basis zu vermitteln. Wir haben ja schon große Verwerfungen gesehen, weil die Partei das Verkehrsministerium nicht bekommen hat. Darauf hatten viele Grüne an der Basis wirklich und gesetzt. Die fürchten jetzt, dass die Verkehrswende unter der FDP einfach schlichtweg nicht vorankommt. Damit muss man sich auseinandersetzen. Wir haben jetzt außenpolitische Entscheidungen, zum Beispiel die Verlängerung des Irak-Mandates. Das wird viele PazifistInnen an der Basis wirklich schmerzen. Und ich glaube, es wird in den kommenden Jahren viele Momente geben, wo sowas kommt, wo solche schwierigen Entscheidungen kommen und die dann zu vermitteln, das wird die große Aufgabe für die neue Parteiführung.
Und die Parteiführung muss natürlich sich auch an bestimmten Themen messen lassen. Vor allem Ricarda Lang macht ja immer wieder deutlich, wie wichtig es ihr ist, beim Thema Armut anzusetzen.
Das heißt auch, dass wir natürlich gerade für die Menschen mit geringem Einkommen immer wieder auch Antworten bieten, die dann auch zu einer Verbesserung der Lebenssituation führen.
Ja, und Omid Nuripur, der äußert sich als Außenpolitiker in diesen Tagen ja ganz viel auch zum Thema Russland-Ukraine. Julia Reuschenbach, wie ist das aus Ihrer Sicht? Sind die beiden in ihrer Heterogenität, die haben Sie ja schon angesprochen, sind die beiden da das richtige Team?
Einzige Team. Also man muss ja auch immer eine Auswahl haben, wenn man jetzt sagen würde, jemand anderes wäre womöglich besser geeignet. Ich glaube aber, dass sie tatsächlich eine interessante Breite der Partei widerspiegeln können. Ricarda Lang ist sicherlich eine Identifikationsfigur, nicht nur für Frauen, sondern vor allen Dingen für die vielen jungen Mitglieder in der Partei. Frau Büsker hat es angesprochen, die Partei ist stark gewachsen. Sie ist auch gerade bei jungen Menschen stark gewachsen, hat viele Mitglieder hinzugewonnen. Sie setzt sich für Themen ein, die das grüne Blickfeld auch neben dem Klimawandel und energiepolitischen Fragen weitet. Also Stichwort frauenpolitische Themen, Geschlechtergerechtigkeit, Armut, soziale Gerechtigkeit sind schon gefallen. Sie repräsentiert eben auch den linken Flügel in der Partei, der ja bis dato unter dem Realo-Führungsduo Habeck, Baerbock eben nicht in der Parteiführungsspitze so präsent war und der auch bei der Verteilung der Kabinettsressource ein Stück weit gelitten hat, auch öffentlich gelitten hat und deshalb jetzt wieder eine gewichtige Stimme bekommt. Und das, glaube ich, ist wichtig für das, was auch Frau Büsker beschrieben hat, nämlich die Partei zusammenzuhalten und diese neuen Machtzentren zwischen der Exekutive, also den grünen Ministerien, der Fraktion im Bundestag und der Parteibasis auf der anderen Seite auszutarieren. Und bei Omid Nuripur ist es so, er ist ein sehr gestandener, erfahrener Politiker, der vielleicht auch ein Stück weit den Ruhepol in diesem Führungsduo geben kann. Seit 18 Jahren im Deutschen Bundestag. Er ist also auch mit den parlamentarischen Gepflogenheiten sehr vertraut und als Realo sicherlich dann ja das ausgleichende Gewicht in diesem Führungsduo. Und insofern, glaube ich, stellt die Partei da durchaus ein interessantes Führungsduo auf, das jetzt wohlgemerkt ja nicht alleine steht, sondern auch andere Positionen, etwa die des Bundesgeschäftsführers bis dato Michael Kellner und ja auch die Positionen in der Fraktion im Bundestag sind in Teilen neu besetzt worden. Also da ist jetzt ordentlich Bewegung drin und daraus kann man natürlich bestenfalls Auftrieb schöpfen.
Sie haben gerade den Posten der Bundesgeschäftsführung schon erwähnt. Den hatte bislang, Sie haben es gesagt, Michael Kellner inne. Der ist aber als parlamentarischer Staatssekretär ins Wirtschaftsministerium gewechselt. Und die einzige Kandidatin für diesen Job ist Emily Bühning, noch ein eher unbekannterer Name. Ann-Kathrin Büsker, was sollte man denn über sie wissen?
Emily Bühning ist 36 Jahre alt, kennt die Parteizentrale sehr gut, denn sie ist seit 2012 organisatorische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, hat in dieser Funktion auch an den Sitzungen des Bundesvorstandes teilgenommen. Und in dem Bewerbungstext, den sie Mitte Dezember eingereicht hat, da beschreibt sie eben auch die Herausforderungen, die jetzt auf die Grünen zukommen. Wir haben jetzt schon umfangreich darüber gesprochen, also dieser Wechsel von der Oppositionspartei zur Regierungspartei. Und sie schreibt dazu, ich will unsere Netzwerke erweitern, die Zivilgesellschaft noch stärker einbinden und weiter an inklusiven und transparenten Strukturen auch innerhalb unserer Partei arbeiten. Sie lässt aber auch erkennen, was sie programmatisch vorhat und da kann man sie tendenziell eher auch diesem linken Spektrum zuordnen. Und ich würde sagen, dass sie insgesamt ganz gut zum künftigen Führungsduo auch passt. Das wird jetzt ja auch die Aufgabe natürlich haben, die Partei trotz Regierungsbeteiligung als eigenständige Kraft sichtbar zu halten. Also sich auch von den Regierungspartnerparteien immer wieder inhaltlich abzusetzen. Wir haben dieses Jahr wichtige Landtagswahlen, aber das neue Duo nimmt natürlich auch schon die nächste Bundestagswahl in den Blick. Und Bühning schreibt dazu, denn auch in Regierungsverantwortung gilt es für uns, eine eigenständige grüne Programmatik fortzuschreiben hin zu einer sozial gerechten, feministischen Regierungspolitik, die die Klimakrise entschieden bekämpft.
Was ich daran interessant finde, auch an dem Namen, der tatsächlich, glaube ich, für viele heute das erste Mal vielleicht so ins Ohr vorgedrungen ist, zum ersten Mal. Es wird ja immer wieder diskutiert, inwiefern es klug ist, auch recht unbekannte Gesichter nach vorne zu stellen. Wir haben es ja gesehen bei der Union, da hat das nicht geklappt, da war vielleicht auch der Wille nicht da. So ein altbekanntes Gesicht, Friedrich Merz, hat sich da durchgesetzt. Frau Reuschenbach, was denken Sie denn gerade jetzt bei der Personalie von Frau Bühning? Ist das eine gute Wahl, um auch als Partei zu signalisieren, ja, wir haben auch neues Personal, was wir nach vorne stellen, was wir auch bekannt machen wollen, vielleicht auch aufstellen wollen für die Zukunft?
Ja, durchaus. Und man muss ja tatsächlich sagen, es ist ja durchaus insgesamt im Personaltableau der Grünen dann jetzt auch eine Mischung. Also eine Mischung aus insbesondere auch in der Partei bekannten und erfahrenen Gesichtern einerseits und neuen aufstrebenden jungen potenziellen sozusagen Nachrückerinnen auf der anderen Seite. Und ja, ich glaube, das ist für die Grünen wichtig, die sich ja auch immer ein Stück weit abgegrenzt haben von, ich sag mal, allzu viel Parteidünkel, wie man das gelegentlich bei anderen Parteien in der Vergangenheit beobachten konnte aus Perspektive der Grünen. Und insofern ist diese Mischung, die man jetzt da präsentiert, sicherlich gut. Gleichwohl kommt auf das Amt der neuen Bundesgeschäftsführerin dann natürlich auch eine Erwartungshaltung zu, denn wir haben ja gesehen, es wurde eben schon angesprochen, der Wahlkampf zur Bundestagswahl ist nicht optimal gelaufen. Es gab viele Fehler, die auch in der Bundesgeschäftsstelle gemacht wurden. Natürlich wird man jetzt Emily Bühning auch daran messen, welche konkreten Vorschläge sie wirklich für das Management, für die Strukturarbeit in der Partei mitbringt in das Amt und wie sie dann gedenkt, eben in diesen 4 Jahren die Partei dahingehend für eine nächste Bundestagswahl professioneller und souveräner aufzustellen.
Danke, Julia Reuschenbach, und danke an Katrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio. Wir ordnen in dieser Stunde wie immer die Themen dieses Tages. Das mache ich gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn. Und ein Dauerthema in diesen Tagen, aber nicht weniger wichtig, ist der Konflikt, den Russland da anzettelt. Laut Berichten hören die Russen nicht auf, an der ukrainischen Grenze aufzumarschieren. Frau Reuschenbach, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte als Politikwissenschaftlerin an der Universität Bonn ist die Erinnerungskultur in Deutschland. Und da frage ich mich, was halten Sie denn von diesem Argument, das jetzt immer wieder vorgebracht wird, wegen seiner besonderen Geschichte, wegen der besonderen Schuld, kann Deutschland grundsätzlich keine Waffen an die Ukraine liefern? Also quasi Erinnerungskultur als Hinderungsgrund und als Argument. Können Sie da mitgehen?
Naja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage dann der Gesamtargumentation, weil die deutsche Geschichte natürlich immer nur ein Argument unter vielen ist, das vorgebracht wird in diesen Debatten. Wir erleben das tatsächlich relativ häufig. Und wir haben auch schon in der Vergangenheit das Gegenteil erlebt, nämlich dass geschichtliche Erfahrung als Argument für die Unterstützung anderer Länder diente, dass man sagt, also gerade aus einer historischen Verantwortung heraus muss Deutschland anderen Staaten zur Seite stehen und sie unterstützen, wenn sie in ihrer Souveränität und Eigenständigkeit bedroht sind. Ich glaube, es reicht nicht aus, das als einziges Argument in der Debatte gelten zu lassen, sondern die Geschichte ist die Hintergrundfolie. Aber nicht zuletzt auch in der Geschichtswissenschaft wird trefflich und viel darüber diskutiert, ob man tatsächlich überhaupt aus der Geschichte lernen kann, um diese Formulierung mal zu verwenden. Sondern es geht natürlich um die Frage in der Gesamtstruktur, welche Rolle sieht Deutschland für sich eigentlich in Außen- und Sicherheit politischen Fragen in Europa. Und da sehen wir natürlich, dass wir stärker gefordert sind von Bündnispartnern und dass die wirtschaftliche Stärke, die Deutschland in Europa hat, den Motor, die integrative Kraft, die es insbesondere gemeinsam mit Frankreich auch für die Europäische Union immer wieder gezeigt hat, dass das auch auf anderen Politikfeldern Ansprüche an Deutschland weckt. Und das sind natürlich insbesondere sicherheitspolitische Fragestellungen. Und da haben wir jetzt mit der grünen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ja tatsächlich einen neuen Wind, der durch diese Themenfelder weht, wenn wir etwa den Begriff dieser wertebasierten Außenpolitik uns genauer anschauen.
Jetzt ist es ja so, dass Deutschland auch ganz konkret nicht untätig ist. Es gab viele Diskussionen und auch viel Gelächter um diese 5000 Helme, die Deutschland jetzt an die Ukraine liefern möchte. Also könnten wir auch diskutieren, ob das wertebasiert ist oder nicht. Es wurde sogar gewitzelt, dass das an die Kampagne des Bundesverkehrsministeriums zum Fahrradhelmtragen erinnert. Also das sind so Plakate, da sieht man leicht bekleidete Menschen mit bunten Fahrradhelmen und der Slogan dazu ist "Looks like shit, but saves my life". Und ich höre da bei Ihnen auch so ein Lachen. Ich musste auch schmunzeln und gleichzeitig habe ich mich daran so ein bisschen verschluckt, weil die Situation natürlich viel ernster ist, als sich da nur lustig drüber zu machen. Wie sehr sorgen Sie sich denn ganz konkret mit Ihrem Blick vor einer Eskalation?
Ja, also ich gebe Ihnen völlig recht in der Bewertung dieser Berichterstattung und dieses Umstands. Ich denke, das ist in der politischen Kommunikation sehr unglücklich gelaufen. Es wurde ja dann sowohl aus dem Verteidigungsministerium als auch aus dem Auswärtigen Amt berichtet, diese Lieferung oder zur Verfügungstellung sei auch auf Wunsch der Ukraine erfolgt. Jetzt wissen wir aber aus früheren Berichten, dass die Forderung aus der Ukraine deutlich höher lag mit Blick auf die Ausrüstungsgegenstände. Also das ist in der Außenkommunikation meines Erachtens sehr unglücklich und es bekräftigt ein Stück weit das Bild, das man in den letzten Tagen gelegentlich haben konnte, dass sich die neue Koalition noch nicht ganz sicher ist, mit welcher Stimme sie gemeinschaftlich einig in dieser hochbrisanten Frage sprechen will. Und da sehen wir meines Erachtens jetzt erste vorsichtige Bewegungen. Wir haben gestern die Bundesaußenministerin im Bundestag gehört, als sie nochmal dezidiert auch Nord Stream 2, also die Gaspipeline, als ein mögliches Sanktionsinstrument mit aufgenommen hat, was ja insbesondere bei der SPD in der gemeinsamen Koalition keineswegs unumstritten ist. Und ich denke, mit Blick auf diese drohende Eskalation, die man, glaube ich, nicht von der Hand weisen darf, trotz aller diplomatischen Gesprächsformate, die gerade weiterhin laufen, Gott sei Dank laufen, ist es wichtig, dass die deutsche Bundesregierung eine gemeinsame Haltung hat und diese auch aktiv nach außen gemeinschaftlich vertritt. Und da sind wir natürlich auch die Politikwissenschaft, die nicht dezidiert zu den internationalen Beziehungen forscht, natürlich vor allem gespannt auf den ersten Besuch von Olaf Scholz bei Joe Biden, der ja jetzt auch für den 7. Februar angekündigt ist.
Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie können ja schon mal überlegen, was schöner klingt für Sie, der I-Wert oder der K-Wert. Wir gucken gleich, was Corona so bezifferbar macht. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Corona steht natürlich auch mal wieder als Thema des Tages auf unserer Agenda. Und da möchte ich draufschauen mit meinem Gast, mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf einen neuen Höchstwert, 1073,0 verglichen mit 1017,4 am Vortag. Und ich muss sagen, mir schwirrt da manchmal der Kopf bei den hohen Zahlen, auch bei den vielen Zahlen, die man da vergleichen kann. Wenn wir daran denken, dass zu Beginn die Grenze so bei einer Inzidenz 50 lag und alle, ja, ein bisschen neben sich standen. Das Robert-Koch-Institut sagt jetzt aber, halt, die Inzidenz hat mehr oder weniger ausgedient. Was jetzt zählt, ist die Krankheitslast, also quasi der I-Wert statt. Also vom I-Wert zum K-Wert, da komme ich auch schon wieder ganz durcheinander. Also der K-Wert, die Krankheitslast soll jetzt zählen. Und ich möchte erstmal klären, was das genau ist. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio hat heute Morgen die Pressekonferenz von RKI-Chef Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verfolgt. Herr Fintermer, ja, Wieler hat betont, dass auf diese Krankheitsschwere und auf die Krankheitslast geschaut werden müsse. Was genau ist denn mit diesen Begriffen gemeint?
Ja, Jana Münkel, es wird auch mit den neuen Begriffen nicht alles leichter. Aber das ist schon der Versuch, jetzt nach Delta der Omikron-Welle gerecht zu werden, weil die neue Variante zwar ungleich ansteckender ist, und Sie haben die Zahlen ja gerade genannt, die gehen durch die Decke, die werden auch weiter durch die Decke gehen, aber oftmals auch zu minder schweren Krankheitsverläufen führt. Und ein Risiko, das war heute Morgen schon noch klar herauszuhören, besteht hauptsächlich für die Älteren und da die noch ungeimpften Menschen in Deutschland. Bei den über 60-Jährigen sind das noch über 3 Millionen und die könnten sich von einer schnell ausbreitenden Welle tatsächlich in größerer Zahl infiziert werden und dann hätte man wieder ein Problem, möglicherweise auf den Intensivstationen. Deshalb hat Lothar Wieler heute 2 Angebote in der Aussage.
Erstens, selbst wenn der Anteil der Infektion durch Omikron mit schweren Verläufen geringer ist als bei Delta, müssen wir allein durch die schiere Menge an Infizierten wieder mit mehr Krankenhauseinweisungen rechnen. Das sehen wir ja jetzt schon. Zweitens werden in den kommenden Wochen immer mehr ältere, vulnerable Menschen betroffen sein und wie Infektionen mit Omikron bei ihnen verlaufen, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau einschätzen.
Also weniger die Krankheitsschwere als die Menge macht es im Moment. Und deshalb gibt es für viele nach wie vor guten Grund, vorsichtig zu sein und an den beschlossenen Maßnahmen festzuhalten.
Unsere Strategie hat sich nicht geändert. Aber weil inzwischen viele Personen geimpft sind oder den natürlichen Kontakt mit dem Virus durch eine Infektion hatten, müssen wir mit Blick auf diese sehr hohen Fallzahlen nun noch stärker den Fokus auf den Schutz, insbesondere der vulnerablen Gruppen, richten.
Und das, Jana Münkel, gilt ja dann nicht nur für die vulnerablen Gruppen, sondern auch für alle anderen. Also weiterhin vorsichtig sein und vorsichtig bleiben, um die Welle möglichst flach zu halten.
Herr Julia Reuschenbach, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. So richtig konkret, was diese Krankheitslast dann sein soll oder wie die gemessen wird, das hat mir Wieler gerade nicht beantwortet. Wie geht's Ihnen?
Ja, also ich habe dazu heute schon ein bisschen mehr gelesen, deswegen fühle ich mich ein bisschen besser informiert, aber Sie sprechen einen ganz wunden Punkt an, nämlich den der politischen Kommunikation. Sie haben ja auch schon gesagt, man kommt bisweilen tatsächlich durcheinander bei der Vielzahl von Werten, Bezugsgrößen und Begriffen. Und das ist natürlich ein Problem in der Gesamtkommunikation zur Pandemiebekämpfung, denn wir erleben ja auch, dass diese Situation, dass die Infektionen mit Omikron mehrheitlich milder verlaufen, dazu führt, dass viele Menschen die Situation nicht mehr so ganz ernst nehmen oder auch so einen gewissen, ich sag mal, Übermüdungs-Erschöpfungseffekt erleben, dass man sich also auch gar nicht mehr im Detail mit den Dingen so wirklich beschäftigen möchte, weil man sich einfach schon so viel und so intensiv in den vergangenen 2 Jahren damit auseinandergesetzt hat. Insofern ist es, glaube ich, das eine, dass das Robert-Koch-Institut durch Lothar Wieler jetzt sehr ausführlich und sehr wissenschaftsbasiert dargelegt hat, warum etwa die Inzidenz nicht zuletzt aufgrund hoher Dunkelziffern etc. derzeit wenig aussagekräftig ist und warum eben die Krankheitslast tatsächlich ein wichtigerer Faktor werden wird. Aber die andere Frage ist eben auch, gelingt es Politik, das anschaulich und vereinfacht so zu transportieren, dass auch Menschen da draußen in der Bevölkerung tatsächlich diesen Wandel nachvollziehen können und nicht wieder ein Effekt entsteht, wie wir ihn in der Vergangenheit in der Pandemie häufiger erlebt haben, dass im Grunde von einer auf die anderen Woche andere Bezugsgrößen gewählt werden und die Bevölkerung nicht mehr nachvollziehen kann, warum das jetzt passiert.
Ja, und ich fand auch, dass die Pressekonferenz da ganz, ja, dass man da so ein bisschen im Kern sehen konnte, dass man eben trotzdem auch nicht zum Beispiel ganz ohne den I-Wert, wie wir ihn jetzt getauft haben, also ohne die Inzidenz auskommt. Ich möchte da auf Karl Lauterbach nochmal gucken. Der hat eben gesagt, ja, wir haben eigentlich Omikron ganz gut unter Kontrolle bislang. Er rechnet dennoch damit, dass eben die Zahl der Neuinfektionen auf bis zu 400.000 pro Tag steigen könnte. Wir haben es ja auch gerade schon gehört von unserem Korrespondenten. Das zeigt mir aber, dass er selbst natürlich doch nicht komplett von diesem Inzidenzwert loskommt und man eben vielleicht dann klarer sagen müsste, gut, wir brauchen einen neuen Wert, den wir dazu nehmen, aber nicht suggerieren, Inzidenz ist jetzt egal, I-Wert weg, K-Wert rein.
Ja, da würde ich Ihnen total zustimmen und das ist genau das, was ich auch als Versäumnis in der politischen Kommunikation anprangern würde, dass eben diese Aussagen nicht hinreichend klar und verständlich sind, damit tatsächlich auch all jene, die nicht wie Sie und ich womöglich mehrfach am Tag intensiv Nachrichten und Berichterstattung verfolgen, eine Chance haben, die Pandemie-Bekämpfungspolitik nachvollziehen zu können. Und da ist ja diese Woche auch nicht nur diskutiert worden, was wir jetzt über die heutige Pressekonferenz besprochen haben, sondern etwa auch die Tatsache, dass wir generell haben in Deutschland und dass man da tatsächlich nach 2 Jahren Pandemie sagen muss, da hinken wir einfach auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weit hinterher. Und natürlich wird man gerade jemanden wie Karl Lauterbach, der ja doch ein, ich würde sagen, das Gesicht der Pandemie-Erklärer geworden war, auch schon vor seiner Amtseinführung als Bundesgesundheitsminister, ihn wird man jetzt daran messen, ob es denn tatsächlich gelingt, aus dieser Omikron-Welle heraus in den Sommer hinein da signifikante Verbesserungen zu erreichen, um nicht wieder im Herbst, im September, Oktober, in den Winter hinein dann an einer Situation oder in einer Situation zu stehen, wie wir es in den vergangenen beiden Wintern erlebt haben.
Da wird mich nochmal Ihr Blick interessieren, Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio. Sie haben die Pressekonferenz gesehen. Wenn wir das Gesagte jetzt nochmal so ein bisschen von der Metaebene betrachten und Sie uns vielleicht mit dem Gesehenen da helfen können, wie wirkten denn die Verantwortlichen auf der Pressekonferenz grundsätzlich? Also hatten Sie den Eindruck, ja, die strahlen aus, die Situation ist unter Kontrolle oder wurde da schon auch sehr nach schönen Formulierungen oder Alternativen gesucht?
Na, ich fand schon ziemlich interessant, dass zumindest der Panikmodus verlassen wurde, der ja die öffentliche Debatte noch zum Jahreswechsel bestimmt hatte. Angesichts der rapid steigenden Zahlen hätte man das ja erwarten können, also das übliche Warnmanöver. Aber weil Omikron ja jetzt wegen der hohen Zahlen bislang keine bedrohlichen Wellen schlägt, was zwar auch nur eine Momentaufnahme ist, geht man eigentlich relativ gelassen damit um. Ja, es gibt sogar die Hoffnung, dass Omikron durch die Omikron-Welle die ganze Corona-Pandemie endemisch wird und damit quasi aus der Welt geschafft wird. Natürlich sind das im Moment alles noch Fragezeichen, die damit verbunden werden müssen. Das hat der Gesundheitsminister auch selbst gesagt. Aber er hat sich zum jetzigen Zeitpunkt auch schon mal klar gegen Öffnungstendenzen ausgesprochen, wie das ja in Dänemark der Fall ist, aber wie das auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit Blick auf Fußball und andere Großveranstaltungen angekündigt hat. Da spricht der Gesundheitsminister Karl Lauterbach klar dagegen.
Ich begrüße die Lockerungen nicht. Ich denke, dass wir hier also den Zenit der schweren Welle noch nicht überschritten haben. Also das Ziel ist, dass wir möglichst wenige Todesfälle haben und möglichst wenige Fälle mit Long-Covid.
Aber da ist trotzdem kein Panikton mehr und Lauterbachs Strategie dazu gehört ja, dass die Booster-Kampagne jetzt in jedem Fall forciert werden soll, auch wenn es noch keinen unmittelbaren Impfstoff gegen Omikron gibt. Aber auch alle bisherigen Impfstoffe würden in jedem Fall vor einem schweren Verlauf schützen und darauf kommt es im Moment ja maßgeblich an.
Volker Fintammer aus unserem Hauptstadtstudio, vielen Dank und danke auch an meinen Gast Julia Reuschenbach. Und wir schauen gleich auf die Kommunikation zwischen Bild, Zeitung und Wissenschaft. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach ist mein Gast und ordnet mit mir gemeinsam die Themen dieses Tages. Und es war eine Einladung, die hat Welle gemacht, schon vor ein paar Tagen. Jetzt gerade in diesen Momenten empfängt der Bild-Chefredakteur VertreterInnen aus der Wissenschaft, um gemeinsam über die Pandemie-Berichterstattung zu diskutieren. Das ist so überraschend, weil die Bild ja vor Weihnachten zum Beispiel mit dem Artikel Die Lockdown-Macher ziemlich auf verschiedene ExpertInnen draufgehauen hat und suggeriert hat, sie seien verantwortlich, falls es einen neuen Lockdown geben würde. Christian Drosten ist nicht dabei, der hat ja aber auch seine Erfahrung gemacht mit der Bild-Zeitung und hat damals auf eine Interviewanfrage der Bild geantwortet, ich habe Besseres zu tun. Was würden Sie sagen, Frau Reuschenbach? Hat die Wissenschaft Besseres zu tun, als sich mit der Bild auf eine Diskussion einzulassen?
Ja, also ich glaube, da lohnt natürlich der Blick auf den Einzelfall. Die Geschichte zwischen Christian Drosten und der Bild-Zeitung hat ja auch eine sehr komplexe Vorgeschichte mit mehreren Interviews, die nur verkürzt zitiert wurden und anderes mehr. Ich denke schon, dass grundsätzlich die Dialogbereitschaft zwischen Wissenschaft und Journalismus und auch zwischen Wissenschaft und dem Boulevardjournalismus etwa in Form der Bild-Zeitung nötig ist, weil ja beiden Bereichen in einer Situation wie der Pandemie eine sehr komplexe und schwierige Aufgabe zukommt. Also für Wissenschaft ist es ja nicht üblich, dass man so im Interesse der Öffentlichkeit steht, dass Forschungsergebnisse schon kurz nach ihrem Vorliegen über viele Kanäle bekannt gemacht und weitergetragen werden, dass man sich über verschiedene Medienkanäle in dem Ausmaß erklärt, wie das Virologinnen und Virologen in der Vergangenheit getan haben. Und andererseits ist natürlich auch die Herausforderung an den Journalismus da, also die Komplexität von Forschung, die ja teilweise tagesaktuell stattgefunden haben, die auch noch an Validität, an Überprüfbarkeit brauchten, dann ja anschaulich zu erklären. Also Dialog ist meines Erachtens total wichtig, aber Dialog braucht natürlich Regeln. Und Sie haben ja das konkrete, den Aufhänger dieser heutigen Diskussionsrunde auch schon angesprochen. Wenn dann tatsächlich Zusammenhänge hergestellt werden zwischen WissenschaftlerInnen und deren Forschungsergebnissen und politischen Entscheidungen, dann wird eine rote Linie überschritten, denn natürlich trifft nicht die Wissenschaft in Deutschland die Entscheidungen über die Frage, inwiefern politische Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung stattfinden, sondern das tut die Politik. Und da Personen auf Titelbild wirksam öffentlich zur Schau zu stellen und sie damit auch einem Klima auszusetzen, das sie gefährdet, das womöglich auch Menschen gegen sie aufstachelt. Das ist sicherlich eine rote Linie im Diskurs. Und da werden viele heute mit großem Interesse auf diese Diskussionsrunde schauen und auf die Frage, ob man tatsächlich einen Mehrwert erkennen kann in dieser Auseinandersetzung, die da heute stattfindet.
Und ich muss sagen, nach allem, was Sie ja jetzt auch nochmal ins Gedächtnis gerufen haben, ich war überrascht, wie konstruktiv die Einladung formuliert war. Also die ist ja in Bildschrift verfasst, aber die Eingeladenen sind nicht nur eingeladen, sondern die stehen da schon selber mit Logos drauf und alle haben auch unterschrieben. Also es ist schon klar, wir machen das hier auf Augenhöhe. Und die war auch schon, ja, einfach diese Formulierungen, wir wollen einen nach vorn gerichteten Dialog führen und wir sind uns der Wichtigkeit eines sachlichen Miteinanders bewusst. Das war von Seiten der Bild so formuliert. Ja, hat mich überrascht. Wie ging es Ihnen?
Ja, also überrascht hat es mich ein Stück weit auch. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, dass man, nachdem es ja wirklich regelrecht Beschwerden gehagelt hat beim Deutschen Presserat nach dieser Veröffentlichung, jetzt auch da ein Signal erkennen konnte von Seiten der Bild-Chefredaktion, dass man sich dieser Diskussion stellt und dieser Kritik und gleichzeitig auch, dass Wissenschaft natürlich sich den Fragen von Journalismus und auch im Zweifel den Fragen des Boulevardjournalismus stellt. Das, finde ich, ist eine gute Botschaft aus dieser Einladung heraus. Aber natürlich ist die viel spannendere Frage dann schlussendlich, wenn heute diese Diskussionsrunde stattfindet, was ergibt sich perspektivisch nachhaltig daraus? Denn wir haben ja bei der Bild-Zeitung auch historisch, da kann man weit zurückschauen, im Grunde immer wieder die Situation vorgefunden, dass wir so eine Skandalisierung, eine Personalisierung, eine Zuspitzung erleben in der Berichterstattung, die nicht selten auch mit Beschwerden beim Presserat und mit Korrekturen und Richtigstellungen endete. Und die Pandemie ist einfach eine komplexe und herausfordernde Situation für die gesamte Gesellschaft. Und da kommt eben auch dem Boulevardjournalismus, so reißerisch und zuspitzend er ja grundsätzlich sein möchte und sein soll, auch eine besondere Verantwortung zu. Und wenn ich jetzt daran denke, wir haben ja eben den Bundesgesundheitsminister gehört, etwa in der Pressekonferenz, dass wir sicherlich auch den gesamten Verlauf des jetzigen Jahres 2022 uns noch mit der Pandemie beschäftigen werden, dann wird man natürlich auch mit einem gewissen Interesse auf die künftige Berichterstattung schauen und auf die Frage, ob sich daran womöglich tatsächlich jetzt Änderungen erkennen lassen. Da bin ich momentan noch vorsichtig oder ein bisschen skeptisch, ob das so nachhaltig sich beeinflussen oder ja nicht beeinflussen, aber verändern lassen wird.
Fan von kreativen Namen war Astrid Lindgren. Pippi Langstrumpf heißt ja bekannterweise mit vollem Namen Pippi Lotta Viktualia Rolgadina Ephraims Tochter Langstrumpf.
2 mal 3 mal 4, bitte, 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 und 3 mal 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tralai, 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 absasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt.
Ja, heute vor 20 Jahren ist Astrid Lindgren gestorben, die Schöpferin von Pippi. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach ist mein Gast heute in dieser Stunde. Frau Reuschenbach, wenn Sie diese Musik hören oder auch den langen Namen von Pippi, wie sehr taugt Pippi als Vorbild aus Ihrer Sicht?
Ja, also ich oute mich auch als Pippi Langstrumpf-Fan erstmal, fernab der Politikwissenschaft und mit großer Erinnerung an den Limonadenbaum, den Pippi Langstrumpf immer im Garten hatte. Und ja, ich glaube auch, um Ihre Frage jetzt aufzugreifen, dass Geschichten wie die von Pippi Langstrumpf durchaus Vorbildcharakter haben können. Also dass wir wissen ja in der Entwicklung, wenn wir jetzt historisch mal zurückschauen, dass über viele Jahrzehnte hinweg Erzählungen von Frauen, von jungen Frauen und von vor allen Dingen den Möglichkeiten, die junge Mädchen und Frauen haben, immer eher ja passiv geprägt waren. Also Frauen an der Seite ihrer Männer, Frauen, die ihr berufliches Fortkommen zurückstecken für die Familie und Ähnliches, haben da dominiert und macht sicherlich Mut und setzt Kreativität und Fantasie frei für die Frage, was womöglich alles im Leben kommen kann. Und gleichzeitig hat ja Pippi Langstrumpf auch eine Freundin, die kleine Annika, die vielleicht so ein bisschen der Gegenentwurf zu Pippi Langstrumpf ist in dieser Geschichte und macht damit auch deutlich, dass es nicht darum geht, nur ein Bild zu haben, sondern eher ein vielfältiges Angebot an Möglichkeiten. Und das, glaube ich, ist schon für ja, Pippi Langstrumpf-Leserinnen oder Schauerinnen, Zuschauerinnen auf jeden Fall ja, eine Folie, vor der man sich viel vorstellen kann.
Das freut mich gerade so total, dass Sie das so interpretieren. Denn Pipi wird ja ganz viel auch popkulturell genutzt. Es gibt Postkarten, da steht dann ganz oft drauf, sei Pipi nicht Annika. Und das ärgert mich immer, weil das ja auch schon wieder vorgibt, wie man als Frau zu sein hat, nämlich laut und Raum einnehmend. Und ich würde sagen, total okay, wenn man so ist, aber genauso okay, wenn man es eben sich zurückhält und vielleicht leise sein Ding macht oder ihr Ding macht in dem Fall. Sie haben aber vor der Sendung auch eine Parallele gezogen zwischen Pipi oder eben auch den Frauen in dieser Geschichte und jungen Politikerinnen heute. Also da kommt vielleicht dann wieder die Politikwissenschaftlerin durch. Warum denn diese Parallele?
Ja, die habe ich deshalb gezogen, weil wir meines Erachtens immer noch viel zu oft eigentlich in Debatten über aufstrebende junge Politikerinnen diese Zuschreibung von starken Frauen erleben, also als sei das sozusagen etwas Besonderes oder etwas Hervorzuhebendes. Und wir sehen das vor allen Dingen auch im Vergleich in der Berichterstattung oder in der Erklärung dann zu aufstrebenden jungen Männern. Also dass bei Frauen immer noch sehr stark mit Blick auf das Geschlecht einfach assoziiert und begründet und diskutiert wird. Und ich glaube, wenn wir jetzt in die aktuelle Politik schauen, wir haben eingangs der Sendung ja etwa über Ricarda Lang gesprochen, die jetzt gerade frisch in den Bundestag eingezogen ist als Bundestagsabgeordnete und jetzt voraussichtlich Vorsitzende einer der Regierungsparteien werden wird. Wir haben eine Bundesaußenministerin in der Regierung etwa und wir könnten viele andere Namen nennen, viele junge Frauen etwa aus den Jusos auch, die jetzt in der SPD-Bundestagsfraktion sind. Und ich finde es schön, dass wir offensichtlich jetzt auf einem Sprung dahin sind, dass das nicht nochmal besonders betont werden muss, dass Frauen eben auch, genau wie Männer, solche Wege gehen können und sollen. Und ich gebe Ihnen völlig recht, um beim Vergleich Pipi und Annika zu bleiben, dass aber gleichermaßen der Weg von Annika und Tommy, den dürfen wir ja nicht vergessen, denn den gibt es ja auch, genauso in Ordnung ist. Und insofern kann man daraus vielleicht ein bisschen auch was Politisches machen, aber vorrangig natürlich vor allen Dingen ganz viele tolle und kreative Kinderfantasien.
Fantasievoll kommen wir hier zum Schluss, würde ich sagen. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Universität Bonn war zu Gast in dieser Stunde. Vielen Dank für Ihre Gedanken.
Ich sage vielen Dank für die Einladung.